Der 8. Mai 1945. Ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Die deutsche Wehrmacht kapituliert. Der Zweite Weltkrieg ist in Europa beendet. Die Bilanz des Dritten Reichs ist erschütternd, die Lage verheerend. Der Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland bedeutet eine Zäsur. Eine Parole macht die Runde. Nie wieder. In dem Podcast Das Vermächtnis des 8. Mai 1945 lassen die evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe und der Landkreis Schaumburg nicht nur letzte Zeitzeugen berichten. Auch die Generation ihrer Kinder, aufgewachsen in der Nachkriegszeit, kommt zu Wort. Und schließlich diskutieren junge Menschen über die Frage: Hat dieses Vermächtnis in der Bundesrepublik von heute noch Bedeutung? Moderiert werden die Gespräche von Volkmar Heuer-Strattmann.
Wir sind auch zum zweiten Gesprächskreis in der Bückeburger Stadtkirche versammelt. Meine Gäste sind heute Marie-Luise Spickchen-Sievers, geboren 1927 in Bückeburg. Dann Edith Mensching als zweite, geboren 1933 in Stadthagen, also nicht so sehr weit von hier entfernt, beides Schaumburg-Lippe. Und als dritter Gast Wilhelm Gerntrup, 1937 geboren, also schon so ein bisschen in die Nazi-Zeit hinein, 1937 in Kleinen Bremen, also auch nicht weit von hier entfernt, aber heute würde man sagen, in einem anderen Bundesland. Das wäre zu der Zeit kein Begriff gewesen. Man gehörte einem Gau an und der war nicht unterschiedlich, soweit ich meine, es gelesen zu haben. Ja, ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, in der Reihenfolge, wie ich es jetzt Sie vorgestellt habe, zunächst nochmal uns teilhaben zu lassen an Ihren Erinnerungen an den 8. Mai 1945 oder an die Tage davor, an das zeitliche Umfeld, also an den Familienalltag, denn Sie alle drei waren Kinder, kleine Kinder und haben bestimmt eine kindliche Perspektive gehabt und heute sind Sie nun schon ein bisschen älter.
Ich kann mich an den 8. Mai am wenigsten erinnern, denn für mich galt der, das weiß ich nicht mehr genau, der 6. oder 8. April für entscheidender. Da wurden wir von den Amerikanern eingenommen. Ich war zu Hause in meinem Elternhaus noch und mein älterer Bruder, dessen Einheit sich schon aufgelöst hatte und allen Restsoldaten nach Hause geschickt wurden, war ein paar Tage vorher in Bückeburg eingetroffen. Einen Tag bevor die Amerikaner uns einnahmen, schlug er mir vor, mit ihm in Haar zu gehen, hier in den Wald, um mal zu gucken, wie weit aus Westen schon jemand anrollte. Wir haben also oben am Waldrand von Bückeburg gestanden und guckten ins Milnerland und sahen tatsächlich die Panzer vorrollen. Wir sahen auch viele Soldaten laufen, ob das nun Eroberer waren oder die eigenen Leute, die wegfielen. Das kann ich nicht auch von der Entfernung her sagen. Aber es war spannend, wie so Kinder sich den Krieg oder junge Leute sich den Krieg vorstellen. Dann kamen aber ein paar Querschläger um unsere Ohren geflogen und mein Bruder schrie im Kommandoton: Hinschmeißen! Also tat ich das auch und das 3-4 Mal und dann haben wir aber doch beschlossen, nach Hause zu gehen. Das war mein wirkliches Kriegserlebnis. Bückeburg kam ja sehr gut davon. Während des ganzen Krieges, hier ist eine Luftmine gefallen und 3 Bomben vielleicht, Sprengbomben, die auf dem Rückflug von den Engländern abgeworfen wurden. Dabei wurden 2 Häuser zerstört, Menschen wurden nicht betroffen Und wir, die wir in der Nähe wohnten, da gingen die Scheiben kaputt. Es war also nichts Wesentliches. Wir sahen wohl die Geschwader hier über Bückeburg wegfliegen und sahen auch den Feuerschein aus Hannover, sahen auch die Flakbeschießung und die sogenannten Weihnachtsbäume, die die Engländer abwarfen, um die Landschaft etwas zu erleuchten. Das sah ja romantisch aus, wenn nicht Krieg gewesen wäre. Einen Tag nach diesem Erlebnis da am Rande vom Harl rollten die Amerikaner bei uns hier in Bückeburg ein. Dank einiger kluger Bürger am Stadtrand nach Minden hatten weiße Laken rausgehängt, sodass die ganz normal hier einrücken konnten, ohne jede Gegenwehr. Und darum ist dieser Tag für mich entscheidender als der 8. Mai. Ja. Eigentlich fing dann erst das Chaos hier an. Die 4 Wochen bis zum offiziellen Kriegsende, da lief alles noch so, wie es im Krieg gewesen war, Ernährung mit den Bezugsscheinen. Und nach 2, 3 Tagen schon kam, weiß ich nicht wer, um meinen Vater zu fragen, ob er bereit wäre, das Amt des Bürgermeisters wieder zu übernehmen. Das hat er selbstverständlich getan, aus innerer Überzeugung. Ich glaube, es war auch für ihn eine kleine Rehabilitation, nachdem er 35 sehr unerfreulich aus dem Amt gejagt wurde. Ja. Er übernahm eine Verwaltung, die noch mehr verwaist war als durch Kriegsleute. Die meisten der Verwaltung hatten sich wohl irgendwohin verzogen. Und das Schlimme war, die Besatzer nahmen das Rathaus in Anspruch, während mein Vater drüben im Stadthaus war. Ganz besonders schlimm war es für die Verwaltung, dass die ganzen Akten aber im Rathaus gelagert waren. Und so gab es zum Beispiel keine Einwohnerlisten. Mhm. Das wirkte sich dann auch sofort aus, denn inzwischen waren ja die Zwangsarbeiter, die wurden vorhin schon ein paar Mal erwähnt, freigelassen und wohnten, leider hausten in der Kaserne. Und dann kriegte mein Vater zum Beispiel um 18 Uhr war, glaube ich, Sperrstunde. So um 17 Uhr den Befehl, morgen früh müssen 100 Leute vor der Kaserne stehen und putzen. Da es aber keine Einwohnerunterlagen gab, konnte man nicht feststellen, wie viele Leute waren in jedem Haus. 2 Klassenkameraden von mir bekamen einen Ausweis, dass sie nach der Sperrstunde noch raus durften. Und die konnten dann auch nur von Haus zu Haus gehen und sagen, hier 3 Leute, da 4 Leute. Es gab natürlich sehr größten Ärger. Und da mein Vater sehr konservativ und sehr streng auch mit uns Kindern war, mussten natürlich eine Schwester und ich jeden Morgen mit zur Kaserne. Und das war wirklich fast unerträglich. Da muss man sagen, leider haben sich die Freigelassenen an uns wohl rächen wollen, wie sie das Haus, die Kasernen, in welchem Zustand die verlassen haben. Ich kann es verstehen, aber es war unerträglich. Ich musste zum Beispiel einen ganzen Stapel mit Stiefeln sortieren, so Soldatenstiefel, aber die hatten keine Schuhriemen mehr, sodass ich die Paare gar nicht zusammenbinden konnte. Ich erinnere mich, dass ich so eine ganz lange Reihe Paare zusammengestellt hatte nach Gutdünken und Größe. Und dann kam so eine freie Zwangsarbeiterin und trat die alle wie ein Fußball wieder an die Seite. Dadurch musste ich ein paar Tage länger arbeiten, um das alles wieder nachzuholen. Oder ich kriegte die Aufgabe, Unterwäsche von Soldaten fein säuberlich zusammenzulegen, wie frisch gewaschen. Die waren aber getragen, die waren zum Teil sehr blutig. Anderes will ich nicht schildern. Aber das Chaos für die Verwaltung brach dann an, als, das wird vielleicht nach dem 8. gewesen sein, eben auch die ganze Ernährung zusammenbrach. Und das einigermaßen zu ordnen, war ganz schwierig. Es waren ja die großen Magazine in Beerenbusch, die es heute noch gibt, aber damals waren die ja nur für Militär und wurden von unserer Bevölkerung geplündert. Ich bin auch mit einer Schwester mit Fahrrädern hingefahren. Da waren unsere Möglichkeiten des Plünderns sehr begrenzt. Aber mein Bruder brachte mal im Auto einen großen Käse mit, den meine Mutter sofort in Teile schnitt und in die Nachbarschaft brachte. Aber dann verlangte mein Vater, dass möglichst alle ihre Sachen wieder zurückgeben sollten, damit die Bevölkerung ernährt werden konnte. Und das hat natürlich uns Kinder sehr geärgert, aber es war ja so. Ja, was kann ich noch erzählen?
Vielleicht erstmal soweit. Wir haben ja noch zwei weitere. Wir kommen bestimmt darauf zurück, ne, dass wir vielleicht mit Frau Menting und dem Blick auf Stadthagen weitermachen. Nicht so weit entfernt von Bückeburg, aber doch schon ein bisschen anders, weil es ja auch östlich liegt und die Amerikaner vom Westen kamen.
Praktisch 1947 bin ich aus der Schule gekommen, das war 1945, ne? Und muss mal gleich dazu sagen, ich hatte keinen Opa, der ist im Ersten Weltkrieg geblieben. Und ich hatte keinen Vater, der war im Zweiten Weltkrieg vermisst. Und den musste meine Mutter nachher für tot erklären lassen, damit sie überhaupt Rente bekam. Und dann war das so, wir Kinder hatten Stelzen gelaufen. Und da hatte mich ein Nachbarskind eine Stelze unterm Körper weggerissen und dann war ich auch in Asphalt gefallen. Aber hatte nichts gemerkt. Und mit Mal schrien sie alle, i, 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 i. Und dann gucke ich und dann war mein Knie hier aufgeplatzt. Blutete aber nicht. Naja, nun war ja diese ganze Geschichte. Der Ami kommt, der ist schon Bückeburg und da. Gut, dann hat meine Mutter einen Handwaren rausgeholt, den Handwaren rein. Und dann sind wir zur Bahnhofstraße gefahren, nach Dr. Schnell. Der war da. Und da sind wir aber nicht mehr reingekommen und da waren schon die Amerikaner auf der Bahnhofstraße. Da hat meine Mutter mich im Handwagen über den Wall gezogen nach Frau Dr. Rippel. Und die hat dann mein Knie genäht, aber das hat nicht gehalten, weil es zu spät war. Das ist wieder aufgeplatzt und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und dann war das eben, und als sie dann kam, da hatte meine Mutter auch einen großen Linsentopf auf dem Feuer stehen, als die Amis da bei uns auf der Lauenheger Straße waren. Und das roch danach. Und da hat sie denen noch was zu essen gegeben und dadurch kam das eben. Also, dass er mich holen wollte nach Amerika.
Also, das heißt, das ist der, das also ist der Amerikaner, auf den sie noch warten.
Gut kochen konnten und so weiter und so fort. Ja, das war das. Und in der Schule war das ja auch so, 45, in der Bürgertöchterschule. Da haben wir ja immer im Laufgraben gesessen, ne? Der war ja hinten im Garten. Und,
aus Schutzgründen?
Als Schutzgründe. Und da haben wir dann immer Fisch über den Tisch gemacht, damit wir keine Langeweile hatten in dem Graben. Ne? Naja, und Frau Wilsdorf, die hat uns dann immer versorgt mit warmem Tee und Kaffee. Und dann war das so, 1947 kam ich ja dann aus der Schule. Und dann besuchte ja der Pastor immer die Konfirmanden. Und dann waren meine Mutter und ich, wir beide waren zum Bahnhof gefahren mit dem Handwaren. Da gab es Kohlen. Ich wusste aber nicht, dass die Kohlen geklaut wurden. Meine Mutter hat einen Rucksack genäht, selbst Säcke genäht und dann sind wir losgefahren. Und wir sind hinten auf dem Bahnhof bei der Bundesbahn. Wir wohnten ja dicht an der Bahn, die von Hannover nach Minden durchging, nach Westfalen. Und dann sind wir da mit dem Handwaren angekommen und dann haben wir Kohlen rausgeholt, raufgeladen, Böschung runtergerutscht, in Handwaren und nach Haus gefahren. Und jetzt sind wir zu Hause auf der großen Diele, kein Licht angemacht, Kellerklappe hoch, da ging es dann in den Keller runter. Und dann haben wir da die Kohlen. Und dann klopft es bei uns an die Tür. Meine Mutter sagt, nahm kein Ende, klopfte wie verrückt. Da sagt du bist ganz still. Aber der hört, die hören doch überhaupt nicht auf. Da sage ich, meine Mutter, wer ist denn da? Ja, hier ist Oberprediger Wolperding. Oh, sage ich. So im Stillen habe ich gedacht. Ich wusste ja gar nicht, dass die Kohlen geklaut waren. Ne? Naja, wir haben ihn reingelassen. Und dann sagt er so zu uns, wo kommen Sie denn her? Ja, sagt meine Mutter, wir waren zum Bahnhof und haben die Kohlen geklaut. Oh, sage ich, jetzt werde ich ja nicht konfirmiert, wenn ich geklaut habe. Ganz ruhig, sagt er, du wirst auch konfirmiert. Aber ich sage jetzt auch Tschüss und das nächste Mal besorgt er für mich welche mit.
Ja. Gut, aber nochmal als Nachfrage. Sie haben ja am Anfang gesagt, dass Ihr Vater vermisst war.
Ja,
das ist ja an sich.
Er war das erste Mal in Frankreich, da war er auf eine Mine gelaufen und da hatte er das Schienbein kaputt.
Ja.
Und da ist er nach hier gekommen, bei Hameln, ins Lazarett. Und dann von da aus ist er dann nach, wo war das denn, wo er da hingekommen? Irgendwo in Osten, dahin. Und von da aus wurde er dann nach Kurland, Lettland oben hingesetzt. Und da ist er dann, also hat er einen Schuss abgekriegt. Der ist durch den Kiefer gegangen und durch das Ohr. Da war das Ohr weg und natürlich die Zähne auch weg. Und dann kam er wieder nach Haus, ins Lazarett, auch wieder in Hameln. Mhm. Und wie das wieder geheilt wird, da sagte er noch so. Und da haben wir dann auch immer besucht in Hameln. Das weiß ich auch noch. Und dann sagt er, jetzt brauche ich nicht mehr als Soldat in Krieg. Ja. Und dann haben sie noch mit einem Hubschrauber hinten nach Russland reingesetzt. Und da ist er nicht wieder zurückgekommen. Mhm. Vermisst, ne?
Ja, okay. Und das heißt, es war also eine belastende Situation zusätzlich zu der gesamten Situation. Gesamten, ne? Und die wurde dann durch eine Toterklärung?
Ja, das ging durch Bayern. Da haben wir dann an München angeschrieben. Und dann haben sie das auch gemacht. Und dann haben sie nachher geschrieben, also jetzt kriegen wir eine Todeserklärung. Wir können ihn für tot erklären lassen, damit auch meine Mutter an die Rente kam,
ja,
ne?
Ja. Dankeschön.
Ja, bitteschön.
Herr Gerntrup, wie war es in Kleinen Bremen?
In Kleinen Bremen war es ganz anders. Der Unterschied zwischen Dorf und Stadt war sowieso immens. Man konnte die Leute, die aus dem Dorf kamen, noch erkennen. Meine Erinnerung setzt ein 42, 43. Mhm. Und zwar, was mir in besonderer Erinnerung ist, sind die Flugzeuge. Tagsüber waren die Engländer unterwegs, nachts die Amerikaner. Und das war ein ständiges Gebrumme und ein ständiger Fliegeralarm. Und die Leute rannten zuerst in Kleinen Bremen, bot sich das an, in die Zechenbunker, in die Eingänge, also in die Stolleneingänge. Aber sie haben das dann mit immer mehr Gleichmut wahrgenommen. Auffällig war es, als erst Hannover, später Minden bombardiert wurde. Da war der Himmel tagelang hellrot bis, also eine beängstigende Farbe. Mein Vater war Bergmann, hatte Schlosser gelernt. Als er aus der Schule kam, fing der Erste Weltkrieg an. Dann hat er sich so durchgehangelt mit Aushilfsarbeiten bei Schlossereien und so weiter. Und als dann im Rahmen des Vierjahresplans von Hermann Göring die Zeche, die wegen Unwirtschaftlichkeit Anfang der 20er Jahre stillgelegt worden war, dann wieder aufgemacht wurde, da hat er da Arbeit gefunden. Er selber war ein alter Sozi, war ein hervorragender Sportler und hat Arbeit gefunden dann und wurde sehr schnell unentbehrlich, weil er ein ausgezeichneter Handwerker war, Organisator. Er hat für die besonderen Verhältnisse auf der Zeche Kleinen Bremen Maschinen entworfen und musste dafür sorgen, dass die Grube nicht absoff durch das Grundwasser. Und deswegen war unverzichtbar, wurde auch nicht eingezogen. Und wir haben zunächst gewohnt in der Nähe der alten Betriebsanlage. Die war völlig anders, als das heute da oben aussieht. Und wir wohnten in einer Art Baracke. Die stand an der Stelle, wo jetzt diese riesige Brecherturm da steht, dieser Bunker, in dem das Gestein, was aus der Erde geholt worden war, klein geschreddert wurde. und dann in Lastwagen, später Zügen, dann in Richtung Minden transportiert wurde. Als der Bunker gebaut wurde, da war ich noch ein kleines Kind, und diese neue Betriebsanlage neu aufgestellt wurde, und für die Mitarbeiter, das kamen ja plötzlich sehr viele neue Bergleute, ausgebildete Steiger, Akademiker, Betriebsführer aus dem Ruhrgebiet, die waren meistens in Klausthal-Zeller Feld ausgebildet worden, für die wurden Wohnungen gebaut und Zechenhäuser, und in so einer Dienstwohnung haben wir dann gewohnt. Dann ist meine Erinnerung, dass so ab 1943 ganze Kolonnen von russischen Kriegsgefangenen auf dieser Zeche beschäftigt wurden, meistens über Tage. Und einige von diesen Gruppierungen, die lagen immer bei uns auf der Hofeinfahrt. Nochmal zu 1945 und zu dem Einmarsch im April der Amerikaner zurück. In Kleinbremen ging das nicht ganz so friedlich vonstatten, wie es hier in Bückeburg offensichtlich war oder wahrgenommen wurde. Wir konnten also sehen, als die Panzer hier am Weinberg aufmarschierten, und sie wollten in Kleinbremen über den Wesergebirgspass, und sie wollten wieder auf die Autobahn drauf. Mhm. Die Brücken waren gesprengt zwischen Bad Nenndorf und Kleinbremen. Als in Kleinbremen aber immer noch Widerstand war und sich einige MG-Nester da angesiedelt hatten, da haben sie dann vom Weinberg nach Kleinbremen rübergeschossen. Da sind auch mehrere Familien oder mehrere Menschen umgekommen, die zu Hause geblieben waren. Die anderen, als es ernst wurde, als die mit dem Beschuss losgingen, sind die alle in die Stolleneingänge marschiert. Übrigens auch sehr viele Bückeburger. Der damalige Bückeburger Bürgermeister Frie hatte den Leuten geraten, aufs Land zu gehen, in die umliegenden Dörfer, soweit sie da Menschen kannten, oder sich in Kleinbremen in die Stollen zu begeben. Und da war schwer was los in diesen Stollen. Mein Vater, der ja beste Verbindungen hatte, hatte für uns, für Nachbarn, für Verwandte schon extra Nischen. Diese Stollen waren ja immer mit Seitengängen versehen. Für uns reserviert, da hatte er Stroh reinbringen lassen und so weiter, sodass wir da sehr komfortabel dann, als es wirklich ernst wurde, uns da untergebracht haben. Da habe ich auch zum ersten Mal den Feind gesehen. Vorher kannte ich den nur aus dem Radio, und ich habe heute noch das Ohr im Wort, und wir fahren gegen England. So wurde immer jede Sondermeldung eingeleitet. Die Melodie habe ich heute noch im Ohr. Und ich habe noch diesen Moment im Auge, als ich die ersten Feinde sah. Das waren zwei Männer in fremden Uniformen, sahen aber aus wie normale Menschen, hatten ein Maschinengewehr und kamen vorsichtig in den Stollen rein. Und der zweite war schwarz. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Dunkelhäutig.
Wie war das?
Ich hatte wohl einem Neger gehört, vorzugsweise aus Bilderbüchern, aber das war das erste Mal. Und der hat uns da fixiert, hat gegrinst, dann hat er uns ein Stückchen Schokoladenriegel in die Hand gedrückt und hat irgendwas gesagt, was wir nicht verstanden haben. Also das war der Moment des Übergangs. Eins kann ich noch loswerden oder passt zu dem Thema. Kurz bevor die Amerikaner dann in Kleinbremen einrollten und in die Passsituation, da hat Deutsche die Autobahnbrücke gesprengt. Und dann haben die Amerikaner sofort zwei Behelfsabfahrten, Zufahrten anlegen lassen. Bei Wandersruhe kann man diesen Weg noch sehen. Der war sehr steil. Wir wohnten oben in Kleinbremen-Neustadt, wurde es genannt, also in Richtung Autobahn. Und da haben die Leute dann schon geguckt, was kommen da so für Lastautos hoch. Und wenn das Kohlenwagen waren mit Kohle, Kohle war überhaupt, Kohlenhändler war der Berufsstand schlechthin. Kohle war das Gefragteste, was man haben konnte, neben Kartoffeln. Dann haben sie schon aufgepasst. Und wenn Geräusche oben waren, dann war ein Kohlenlaster auf dieser steilen Auffahrt liegen geblieben, zum Teil wieder zurückgerutscht, weil die waren damals noch selber mit Holz befeuert. Das waren also keine MAN-Diesel. Und dann waren die Leute sofort auf den Beinen mit Handwagen unterwegs und haben da die Kohlen rausgeholt. Ich habe es einmal erlebt, als meine Mutter mit dem Handwagen dann darauf ist, da lagen die Fahrer tot daneben. Das hat aber keinen gejuckt, uns auch nicht. Wir haben Kohlen in den Handwagen geschaufelt und haben schnell gesehen, dass wir noch bevor jetzt die Militärpolizei kam, wieder zu Hause waren. Und wenn wir verdächtige Geräusche gehört haben, sind wir mit dem Handwagen kurz in einen Waldweg reingefahren, haben gewartet, bis die Gefahr vorbei war. Jeder war sich selbst der Nächste. Das war damals so. Und das, was heute oft verklärend auch ein bisschen dargestellt wurde, das habe ich nicht erlebt. Jeder hat für sich selber gesorgt. Es waren schwierige Zeiten. Wir hatten Glück, dass wir damals in dieser dörflichen Umgebung gewohnt haben.
Ja, das können wir sicherlich mit der Frage noch verknüpfen. Da ja vorher die NSDAP, die jeweiligen Nazis am Ort, das Geschehen bestimmt haben, eine ganz einfach wirkende Frage, wo sind die geblieben, 45? Also war zu beobachten, dass Leute verhaftet wurden, war zu beobachten, dass Leute sich nicht mehr gezeigt haben? Wo blieben die Dinge, die vorher gezeigt haben, dass man Flagge zeigt? Also wo waren die Fahnen, wo waren die Abzeichen? Wie war das denn? Plötzlich war es ja verboten. Man hätte es nicht zeigen dürfen. Wie kann man sich das jetzt von heute aus vorstellen mit sozusagen der Übernahme der staatlichen Autorität durch die Besatzer? Was ist dann, wo waren die Nazis, wo waren die Abzeichen? Und ich meine das jetzt nicht nur in der Familie, ich meine das am Ort. Ne?
Ich weiß nur, dass meine Großmutter sehr ordentlich war und die hatte eine Kiste, wo die Fahnen drin waren. Da war noch eine ganz alte, schwarz-weiß-rote, dann eine Nazi-Fahne. Und als man nachher gefragt werden musste, hat sie versehentlich gar nicht hingeguckt, hat die Hakenkreuzfahne rausgehangen. Gott sei Dank hat irgendjemand wir waren ja 6 Kinder, das schnell gesehen und wieder abgemacht. Von den Abzeichen weiß ich nichts, aber die Menschen waren wie vom Erdboden verschwunden. Ich habe ja schon gesagt, dass mein Vater große Schwierigkeiten hatte, die Verwaltung wieder einigermaßen aufzubauen. Und der Nachfolger meines Vaters wurde ja schon erwähnt, Herr Friehe, der war weg, tauchte ab. Ich erinnere mich, in der schlechten Zeit, als die Verpflegung war, da schickte ein Feinkostgeschäft aus Bückeburg immer große, ich sage jetzt Fresspakete, an Herrn Friehe. Und Friehe und wir ist so ein Gleichklang. Wir wohnten Adolfstraße 2, Herr Friehe wohnte Harlstraße 2. Das sind zwei sehr dicht beieinander liegende Straßen. Dann kam schon mal ein Paket versehentlich zu uns. Meine Mutter war, glaube ich, keine gute Pädagogin, denn sie schickte mich als Jüngste mit diesem Riesenpaket zu Frau Friehe und ich musste ihr das bringen. Schrecklicher Gedanke.
Ja.
Ich weiß überhaupt aus der Nachkriegszeit, als diese kurze Zeit, als mein Vater wieder Bürgermeister war, dass viele plötzlich sehr freundlich ankamen und um den sogenannten Persilschein baten.
Ja.
Ich habe ja schon erwähnt, dass er sehr konservativ war. Das hat er also nicht gemacht.
Ja. Herr Gantrup.
Ja, ich würde gerne noch mal kurz meine Erfahrungen 1945 schildern. Ich kann mich nur in Kleinbremen jedenfalls an Frauen erinnern. Mhm. Es gab keine Männer. Die waren im Krieg, in Gefangenschaft, gefallen. Und es war ja auch das Stichwort Weizsäcker, Befreiung und so weiter. Es war unvorstellbar, dass man 1945 zu einer Witwe, einer Mutter, die einen Sohn verloren hatte, gesagt hätte, du bist befreit worden. Das wurde angesprochen, 40 Jahre gedauert, bis das jemand auszusprechen gewagt hat. Und selbst danach, das habe ich noch selber erlebt, fühlten sich viele und nicht nur die Bösewichter als Besiegte bei der ganzen Geschichte. Und man darf das auch nicht verharmlosen. Es gab Vergewaltigungen, Es wurden auch von wütenden Amerikanern ganz klar, genauso wie auf deutscher Seite, wenn die Kameraden, mit denen man da in der Kuhle lag, wenn die umgebracht wurden, ohne Not, im letzten Moment, dass die wütend waren, wenn die ein paar Stunden später einmarschiert sind, dass es da Exzesse gab, das ist selbstverständlich. Es gab auch in Bückeburg, das habe ich später erfahren, keine guten Vorkommnisse. Aber zurück zu den Frauen, die haben damals die Sache in die Hand genommen und haben das geregelt. Es gab zur Erinnerung kein Land Niedersachsen, es gab kein Land Nordrhein-Westfalen, Schaumburg-Lippe nur noch und die Grafschaft Schaumburg, Preußen gab es nicht mehr, es gab keine Stadtverwaltung mehr, wie es schon geschildert wurde. Halb Bückeburg, so heißt es so schön, in einer nachträglichen Erinnerung eines Herrn Rausch, der Name ist Ihnen sicherlich geläufig, Lehrer in der Schule, der später diese Situation beschrieben hat. Halb Bückeburg saß in Internierungslagern. Ja. Ja? Und da waren eine Menge Lehrer dabei übrigens, vom Adolfinum. Es waren Leute aus der Stadtverwaltung dabei, natürlich auch aus den Regierungskreisen. War zum Beispiel die Tochter von dem Feinkostverein dabei, um nur ein paar Beispiele herauszunehmen. Frie war natürlich dabei, die wurden sofort kassiert. Dreier hier der Landespräsident, Regierungschef und so weiter. Das war also eine sehr komplizierte Geschichte. Und wie gesagt, die Frauen waren da, die haben die Sache in die Hand genommen damals. Die haben aufgebaut und die haben nicht lange gefackelt. Und weil es keine Bürokratie gab, es gab auch keinen, auf dessen Bescheid man warten musste oder warten durfte, um sich dadurch abzusichern, sondern es wurde einfach gemacht. Und das ist eine Situation, auch eine Entwicklung bis heute hin, die ja auch immer noch wahrgenommen wird. Die Bürokratie ist dann im Laufe der Zeit gewachsen, immer mehr ausgeufert, als es allen so gut ging. Und heute wundere ich mich zum Beispiel, dass die Leute auf alles warten, was abgesegnet wird, damit sie Bescheid bekommen. Wenn ich mir jetzt diese Organisation des Impfens so näher betrachte, wie unselbstständig die Leute geworden sind und wie unmündig. Also jedenfalls, die Frauen haben es gemacht und haben gearbeitet und geschuftet und. Die letzten Kriegsgefangenen kamen, glaube ich, tröpfchenweise so um 55, so in dem Dreh, also Mitte der 50er Jahre hier zurück. Bis dahin haben die Frauen eindeutig das Regiment geführt. Das wird viel zu wenig gewürdigt.
Dieser Podcast wurde produziert von den Schaumburger Nachrichten im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe und des Landkreises Schaumburg.